Kyocera ist ein Unternehmen für die Mitarbeitenden, nicht für die Shareholder. Natürlich müssen wir Profit machen, sonst wären wir eine Last für die Gesellschaft und könnten nicht mit Steuern unseren Beitrag leisten. Und dies ist sehr wichtig. Wir zahlen unsere Steuern dort, wo wir unsere Geschäfte machen. Wir nutzen Straßen, Kindergärten und Krankenhäuser. Und wenn wir dafür keine Steuern zahlen, ist das nicht in Ordnung.
Sagt Raphael Schröer, der Chef von Kyocera Europe. Kyocera ist ein japanisches Unternehmen mit 80.000 Mitarbeitenden und einem Umsatz von rund 13 Milliarden Euro weltweit. Die Frage ist, schaffen sie den wirtschaftlichen Erfolg trotz oder wegen dieser Einstellung? Auch das wird uns in dieser Weltzeitfolge beschäftigen.
Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit.
Ich bin Margarete Wohlan, hallo. Wir hatten am 18. März 2024 eine Weltzeitfolge meiner Kollegin Jana Ado über Armut in Japan. Kann ich sehr empfehlen. Darin wurde gesagt, die, die arm sind, wollen ihrer Gesellschaft nicht zur Last fallen und bitten deshalb nicht um Hilfe. Und das nicht zur Last fallen wollen, ist ein wesentlicher Punkt der japanischen Philosophie und auch des japanischen Kapitalismus. Unsere Reporterin Gabriele Riedle hat sich diesen buddhistischen Kapitalismus in Japan genauer angeschaut.
Japan ist ein Land der Spitzentechnologie. Eine hochentwickelte Industrienation, die viertgrößte Wirtschaftsmacht der Welt. Auch was die Exportstärke betrifft, liegt Japan auf Platz 4. Vor allem durch Autos, Maschinen, elektronische Geräte und Elektrotechnik. Bei aller Hypermodernität ist Japan aber auch ein Land mit einer noch immer höchst lebendigen uralten Kultur. In der alten Kaiserstadt Kyoto, die heute zusammen mit der Schwesterstadt Osaka eines der größten industriellen Zentren des Landes bildet, gibt es neben neuester Hochtechnologie auch schier unzählige Tempel und Schreine. Dort werden die spirituellen Lehren des Buddhismus und des Shintoismus gehütet, der beiden wichtigsten Religionen Japans, die untrennbar miteinander verbunden sind. Diese Lehren beeinflussen auch die Wirtschaft und die Arbeit im Land. Fahrt im Bus zum Taizō-in im Westen von Kyoto. Daiko Matsuyama ist stellvertretender Chefpriester des Taizō-in, eines Zen-Tempels im riesigen Tempelkomplex Miyoshinji, dem größten in ganz Japan, gegründet im Jahr 1404.
In diesen Tagen berufen viele Unternehmen religiöse Würdenträger zu externen Mitgliedern des Vorstandes.
Der Taizō-in-Tempel liegt mitten in einem ebenfalls jahrhundertealten Zen-Garten mit kleinen Wasserläufen, Blumen, Büschen und Bäumchen. Daiko Matsuyama leitet die unterschiedlichsten Zeremonien und Rituale, von Segnungen bis zu Beerdigungen. Überdies lehrt er Zen-Meditation, als Gast auch an der Stanford University in Kalifornien. Und auch zum Weltwirtschaftsforum in Davos war er schon eingeladen. Und er berät verschiedene japanische Unternehmen, an deren Vorstandssitzungen er sogar teilnimmt. Woher kommt das Interesse der Wirtschaft am Zen?
In den letzten 10 Jahren hat sich immer mehr die Erkenntnis durchgesetzt, dass es weder für die Gesellschaft noch für die Unternehmen selbst gut ist, nur an den Profit zu denken. Von mir erwarten sie, dass ich sie in ethischen Belangen berate. Zum Beispiel auch bei der Frage, warum müssen wir wachsen? Ist das eine gute Sache? Ich glaube nicht.
In den westlichen Industrienationen sind für Unternehmen meist Effizienz, Produktivität und die Höhe der Gewinnmargen von entscheidender Bedeutung. Auch Japan ist eine Marktwirtschaft. Die Frage ist jedoch, wie stark sich im Wirtschafts- und Arbeitsleben etwa die spirituellen und philosophischen Werte der japanischen Tradition niederschlagen. Daiko Matsuyama.
In Kyoto gibt es viele Firmen, die schon mehr als 200 Jahre im Geschäft sind. Diese Firmen sind sehr von den buddhistischen Lehren beeinflusst, bei denen das Mitgefühl für andere im Mittelpunkt steht. Sie achten deshalb vor allem auf das Wohl der Angestellten. Und dazu rate auch ich immer. Aber es gibt hier in Kyoto auch ein Pharmaunternehmen, das der getöteten Bakterien gedenkt. Oder Toyota, einer der größten Autobauer der Welt. Die haben ihren eigenen buddhistischen Tempel in der Provinz Nagano. Und für die Menschen, die Autounfälle erleiden mussten, gibt es jedes Jahr eine Zeremonie, bei der das gesamte Management und sogar der CEO für die Opfer beten. So drücken sie ihr Mitgefühl aus. Natürlich sind japanische Werte sehr wichtig. Einfach mehr Kapitalismus macht die Menschen nicht glücklich, auch nicht die Reichen.
Laut Daiko Matsuyama ist auch das Verhältnis zur Arbeit in der japanischen Tradition anders als im Westen. Danach macht man nicht nur einfach irgendwie seinen Job, sondern übt sich möglichst in vollständiger Hingabe.
In der japanischen Philosophie geht es immer um die Entwicklung und die Kultivierung der eigenen Persönlichkeit, um inneres Wachstum, auch durch die Arbeit. Es ist wie beim japanischen Bogenschießen. Da ist es auch nicht wichtig, das Ziel zu treffen, sondern sich vollständig zu konzentrieren und dadurch zu einem höheren Bewusstseinszustand zu kommen. Das ist eine der Grundlagen japanischer Kultur und Philosophie.
Dann ist da noch die besondere Perspektive auf die Zeit. Daiko Matsuyama sieht seine Aufgabe auch darin, Unternehmen zu mahnen, dass ein langer Atem oft sinnvoller ist als ein schneller Erfolg.
Unsere Vorstellung von Zeit ist wichtig. Hier in unseren uralten buddhistischen Tempeln denken wir äußerst langfristig. Es gibt uns seit über 650 Jahren. Es kam also vor, dass ein Unternehmen boomte und der CEO investieren wollte und ich sagte, wir sollten lieber etwas abwarten. Und das hat das Unternehmen dann gerettet. Wir wollen ja, dass das Unternehmen auch noch in 100 Jahren besteht. Natürlich gibt es Start-ups, die schnell Gewinne machen und schnell wieder verschwinden. Aber das können sie ohne mich machen. Auch im Silicon Valley ist Achtsamkeit ein Trend in den Tech-Companies. Aber dort suchen sie sich aus den buddhistischen Pflichten nur die Achtsamkeitstechniken heraus und benutzen sie für ihr Business.
Dagegen ist das philosophische Interesse vieler japanischer Unternehmen tiefgründiger. So gründete etwa der Telekommunikationsgigant NTT im Jahr 2023 das Kyoto Institute of Philosophy. Dieses rief das 21. Jahrhundert zum Jahrhundert der Werte aus, nachdem das 20. das Jahrhundert von Wissenschaft, Technologie und Ökonomie gewesen sei. Und das japanische Wirtschaftsmagazin Nikkei Business stellte neulich fest, dass das Land zu einer philosophischen Softpower geworden sei. Wie viele Unternehmen es genau gibt, in denen japanische Werte und Traditionen eine herausragende Rolle spielen, lässt sich freilich nicht sagen. Präsent sind sie aber fast überall. Das berichtet auch die Österreicherin Irene Bader. Sie ist Vorständin von DMG Mori mit Sitz in Tokio und in der Stadt Nara, unweit von Kyoto. Das ist der größte Werkzeugmaschinenhersteller der Welt mit international 13.000 Mitarbeitenden. 2009 fusionierte er mit der deutschen Gildemeister AG. Masahiko Mori, der Präsident von DMG Mori und seine Familie, engagieren sich seit Generationen im Zen-Tempel von Daiko Matsuyama. Die Verbundenheit mit einem Tempel ist für die meisten Japaner und Japanerinnen noch immer selbstverständlich. Irene Bader.
Das Prinzip des Zen, ne, ist ja eine Lebenshaltung oder auch eine Lebenseinstellung. Ich kann sehr wohl unterstreichen, dass meine japanischen Kollegen und Kolleginnen so dieses Prinzip, vor allem Achtsamkeit, Freundlichkeit, Präsenz, sehr leben.
Irene Bader weist auch darauf hin, dass schon in der japanischen Sprache bestimmte Lebenskonzepte Ausdruck finden, die wiederum in ihrem Unternehmen zum Tragen kommen.
Es gibt ja in Japan den Begriff des Omotenashi. Und Omotenashi bedeutet die selbstlose Gastfreundschaft. Für uns im Unternehmen bedeutet es ja auch, dass wir uns besonders für die Kundenbedürfnisse einsetzen. Und Monosukuri, der steht dafür, Dinge zu machen, Es geht ihm auch um die Präzision und die Perfektion in dem, was man tut. Ist ja im Prinzip das, was wir auch als Maschinenbauer tun. Und im Japanischen gibt es da ein Konzept, das heißt Ikigai. Iki heißt ja das Leben und Gai ist der Wert. Also das heißt vielleicht so der Sinn des Lebens. Was gibt mir wirklich Sinn oder was ist das, warum ich in der Früh aufstehe? Im übertragenen Sinn kann man das aber auch auf die Frage ausweiten, wie Unternehmen ihren Zweck verstehen.
Und es gibt auch riesige Industrieunternehmen, die schon lange nach sogenannten philosophischen Managementprinzipien handeln. So etwa der Elektronikkonzern Panasonic, dessen Gründer Konosuke Matsushita stark von spirituellen Lehren beeinflusst war. Oder der Kyocera-Konzern, dessen Name für Kyoto und Ceramics steht und der hier für sich wirbt. Das weltweit agierende Industrieunternehmen produziert neben technischer Feinkeramik eine Vielzahl von Konsumgütern, von Kopierern und Druckern über Solaranlagen bis zu Haushaltsmessern. Kyocera hat 80.000 Mitarbeitende und einen Umsatz von rund 13 Milliarden Euro weltweit. Der Hauptsitz ist in Kyoto. Busfahrt dieses Mal an den Rand der Stadt. Golo Yamaguchi, der Präsident von Kyocera, empfängt in der eleganten Gästevilla des Konzerns mit traditionellem Garten und einem Teich mit prächtigen weiß-roten Koi-Karpfen. Auch die verlangt die Tradition. Wie jedes japanische Haus darf auch dieses nur auf Strümpfen oder in Hausschuhen betreten werden.
Take off your slippers and then change.
Dann berichtet Golo Yamaguchi von den Grundsätzen seines Unternehmens.
Ich wünsche mir, dass alle Mitarbeitenden von Kyocera durch ihre Arbeit ein erfülltes Leben haben, auch spirituell. Dafür müssen alle stets vor allem das menschlich Richtige tun. Wenn ich als Topmanager eine Entscheidung treffe, orientiere ich mich immer wieder an den Grundsätzen dieser Philosophie. Auch wenn wir als Unternehmen Geld verlieren, müssen wir stets menschlich das Richtige tun. Das ist der Kern unserer Unternehmensphilosophie, wie sie Dr. Inamori entwickelt hat.
Dr. Inamori, Vorname Kazuo, der nicht müde wurde zu sagen, wie wichtig es ist, auch in einem Industrieunternehmen stets menschlich das Richtige zu tun, war 1959 der Gründer von Kyocera. Er starb 2022 mit 90 Jahren. In seinem Unternehmen wird Inamori fast wie ein Heiliger verehrt. In Japan ist er eine Legende. Als genialer Manager, der in den 1990er Jahren im fortgeschrittenen Alter auch die japanische Fluggesellschaft JAL aus der Pleite gerettet hat. Vor allem aber als charismatischer und zugleich durch und durch bescheidener Anführer mit ehernen moralischen Grundsätzen, die stark vom Buddhismus beeinflusst wurden. Allen voran Altruismus, Mitgefühl, Bescheidenheit, Dankbarkeit. Im Alter wurde Inamori sogar selbst zum Zen-Mönch ordiniert. Hier eine historische Aufnahme seiner Stimme. Von Inamori stammt auch das Firmenmotto von Kyocera. Respektiere das Göttliche und liebe die Menschen. Die grundsätzlichen Ziele des Unternehmens erklärt der deutsche Manager Raphael Schröer. Er ist Chef von Kyocera Europe in Esslingen, wo die Unternehmensphilosophie des japanischen Mutterkonzerns ebenso gilt wie in allen anderen Standorten weltweit. Mit Rücksicht auf die japanischen Anwesenden spricht Schröer bei seinem Arbeitsbesuch in Kyoto Englisch.
Kyocera ist ein Unternehmen, das den Mitarbeitenden materielles und intellektuelles Wachstum ermöglichen will. Und unsere gemeinsame Anstrengung ist es, zum Fortkommen der Gesellschaft und der Menschheit beizutragen. Das ist der Grund für die Existenz von Kyocera. Es ist ein Unternehmen für die Mitarbeitenden, nicht für die Shareholder. Natürlich müssen wir Profit machen, sonst wären wir eine Last für die Gesellschaft und könnten nicht mit Steuern unseren Beitrag leisten. Und dies ist sehr wichtig. Wir zahlen unsere Steuern dort, wo wir unsere Geschäfte machen. Wir nutzen Straßen, Kindergärten und Krankenhäuser. Und wenn wir dafür keine Steuern zahlen, ist das nicht in Ordnung.
Um die Ziele des Unternehmens umzusetzen, hat Gründer Kazuo Inamori in seiner Unternehmensphilosophie verschiedene Managementprinzipien und Maximen für die tägliche Arbeit entwickelt. Sämtliche Mitarbeitenden bekommen dazu einmal im Jahr Schulungen. Dabei geht es immer um ähnliche Dinge. Einander Respekt erweisen, ehrlich sein, niemanden übervorteilen, niemanden über den Tisch ziehen, niemanden erpressen, keine Preise und keine Löhne drücken, auf langfristige Beziehungen zu Kunden und Geschäftspartnern setzen, auch wenn andere attraktivere Angebote machen, stets beidseitige Zufriedenheit anstreben. Man könnte diese Dinge einfach mit dem Begriff Anstand zusammenfassen. Zum Schluss hat Golo Yamaguchi ein praktisches Beispiel.
Als Topmanager muss ich jeden Tag eine Menge Entscheidungen treffen. Es kann vorkommen, dass Verluste drohen und wir etwas unternehmen müssen, um diese so klein wie möglich zu halten. Manchmal würde das aber bedeuten, dass wir die guten Beziehungen zu bestimmten Zulieferern oder Kunden aufs Spiel setzen müssten, um Geld zu sparen. Allerdings wäre das menschlich in Ordnung. Ich entscheide mich in solchen Fällen immer dafür, lieber etwas Geld zu verlieren und unseren langfristigen Beziehungen Vorrang zu geben.
Auf Dauer zahlt sich diese Art der Unternehmensführung offenbar auch wirtschaftlich aus. In 65 Jahren voller Höhen und Tiefen hat Kyocera als Ganzes nie Verluste gemacht.
Es gehe in der japanischen Philosophie immer um die Entwicklung der eigenen Persönlichkeit, um inneres Wachstum. Das sagte im eben gehörten Beitrag Daiko Matsuyama, stellvertretender Chefpriester des Taizō-In-Tempels. Wie sehr ist das, was unsere Reporterin Gabriele Riedle in den japanischen Unternehmen vorgefunden hat, auch für den Rest der Gesellschaft wichtig? Und wie hilft das dem Einzelnen in seinem Leben? Ich habe während der Vorbereitung zu dieser Weltzeitfolge öfter an den Film Perfect Days von Wim Wenders gedacht. Darin geht es um einen japanischen Toilettenreiniger in Tokio, der zufrieden ist mit dem Leben, das er führt und eine Bereitschaft zu den Dingen zeigt, die sind. Ist das nur im Film so oder spiegelt das die Wirklichkeit der japanischen Gesellschaft und erklärt das das Besondere in Japan? Ich bin verbunden mit Evelyn Schulz. Sie ist Japanologin und Professorin am Japan-Zentrum der Ludwig-Maximilians-Universität München. Hallo, Frau Schulz.
Ja, hallo.
Frau Schulz, Daiko Matsuyama, der stellvertretende Chefpriester im Taizō-In-Tempel in Kyoto, hat eine der Grundlagen japanischer Kultur und Philosophie am Beispiel des japanischen Bogenschießens erklärt, eben im Beitrag. Da ist nicht wichtig, das Ziel zu treffen, sondern sich vollständig zu konzentrieren und dadurch zu einem höheren Bewusstseinszustand zu kommen. Das klingt in europäischen Ohren fremd. Können Sie uns das bitte ein bisschen erklären?
Ja, also diese Aussage mag auf den ersten Blick irritieren, doch sie bringt das Wesen des japanischen Bogenschießens, auf Japanisch Kyudo, sehr treffend auf den Punkt. Es gibt in Japan eine ganze Reihe traditioneller Künste, die mit dem Wort Do enden. Do ist ein Schriftzeichen für Weg. Auf Japanisch wird dieses Wort auch Michi ausgesprochen. Und Do bzw. Michi bedeutet wörtlich Weg oder Pfad. Und bei diesen Künsten, da gibt es mehrere davon, geht es einfach nicht nur um das Erlernen von bestimmten Körpertechniken oder äußerer Perfektion, sondern es geht hier um einen lebenslangen Übungsweg, der mit geistiger und auch spiritueller Tiefe verbunden ist. Das heißt, im Vordergrund steht vor allem die innere Haltung, geistige Klarheit, Konzentration. Und das alles verbunden mit körperlicher Ruhe und vor allem der Bereitschaft, sich durch ständiges, wenn man so möchte, lebenslanges Üben weiterzuentwickeln.
Ich habe eingangs den Film Perfect Days erwähnt. Mich persönlich hat da fasziniert, wie bedingungslos die Hauptfigur, der Toilettenreiniger Hirayama, sein bescheidenes Leben annimmt, ist diese Bereitschaft zu den Dingen, die sind sehr verbreitet in Japan?
Das ist natürlich auch eine sehr, sehr schwierige Frage, denn wenn wir von Japan sprechen, wir haben es mit einer Bevölkerung von etwa 126 Millionen Menschen zu tun, im Alter zwischen 0 und 100 Jahren. Bei Hirayama muss man auf seine Generationsgehörigkeit schauen. Er ist vermutlich in den 1970er Jahren aufgewachsen, also in einer Zeit, in der Japan wirtschaftlich auf dem Höhepunkt war. Damals galt Japan als aufstrebende Supermacht. Japan is number one war ein berühmtes Buch aus den späten 1960er Jahren und war auch ein gängiger Ausdruck, um Japans wirtschaftlichen Erfolg zu beschreiben. Damals war das Wirtschaftswachstum enorm. Japan wurde, wie wir alle wissen, in den 70er Jahren zu einer sehr großen Exportnation. Und das gesellschaftliche Ideal lautete damals, man wollte ein Leben in Stabilität führen, möglichst mit einer lebenslangen Anstellung und vor allem einem klaren Platz in der Gesellschaft. Und dieses Modell bekam Risse erstmals in den 70er Jahren durch die Ölkrise, die Japan besonders hart getroffen hat. Und so lässt sich auch vermuten, das ist meine Vermutung, dass auch Hirayamas Lebensweg im Film, die Hauptfigur, nicht geradlinig verlaufen ist.
Bedeutet das, dass sozusagen die damalige Generation das eher hatte als die, die jetzt?
Ja, auf jeden Fall. Also maßgebliches Gesellschaftsmodell in Japan der Nachkriegszeit war, dass Japan eine Mittelschichtsgesellschaft werden sollte. Und das bedeutete, dass jeder, der sich anstrengte, auch die Möglichkeit haben sollte zu gesellschaftlichem Aufstieg. Und dieses Aufstiegsversprechen, das gibt es in Japan heute nicht mehr, so wie es auch in vielen westlichen Gesellschaften nicht mehr gültig ist. Es funktioniert einfach nicht mehr.
Und sagen Sie, in der japanischen Gesellschaft ist neben dem, was wir gerade besprochen haben, auch dieser große Respekt für den Gemeinsinn sehr verbreitet. Also die Gemeinschaft ist wichtiger als das Individuum. Das würde ich gerne nochmal ansprechen, bevor wir eine Zusammenfassung hinbekommen. Wie hilft dieser Gemeinsinn dem Einzelnen in seinem Leben und wie prägt das wiederum das gesellschaftliche Zusammenleben damals in den 70ern, aber vielleicht auch heute?
Also ich würde sagen, in den 70er Jahren, da war noch das Gefühl einer großen Nation, die gemeinsam die Zerstörung des Zweiten Weltkriegs beseitigt und sich zu einer fortschrittlichen Industrienation entwickelt. Das war sicherlich das maßgebliche Narrativ oder auch Erklärungsmodell für die japanische Gesellschaft. Und zum Gemeinsinn, also auch diese Idee, dass Japan sozusagen aus der Asche wieder aufersteht, diese Idee hat natürlich enorm getragen. Also hat auch die Menschen dazu motiviert, sich für den Staat, für die Nation, für die Industrie, für den persönlichen Reichtum anzustrengen. Also das habe ich auch selbst in Gesprächen mit Japanern und Japanerinnen in den 80er Jahren erlebt. Wurde auch dann gesagt, ja, das machen wir auch für den Staat. Wir strengen uns so an, koka no tame, das machen wir für den Staat.
Und wie hat sich das jetzt geändert, wenn Sie auf die japanische Gesellschaft schauen? Könnte man irgendwie sagen, wie sich das jetzt gerade ändert? Ist Japan nach wie vor so ein bisschen eigenständig in diesem Blick auf sich selbst und auf die Gesellschaft? Oder hat die Welt und die Globalisierung da Einzug gehalten?
Also Japan ist natürlich äußerst eng mit globalen Prozessen verflochten. Japan ist ja auch ein ganz wichtiger Bestandteil der internationalen Staatengemeinschaft. Japan ist Mitglied der G7, um nur ein Beispiel zu nennen. Und die großen japanischen Konzerne, die sind ja auch alle enorm vernetzt und vor allem in den 80er Jahren mit der Öffnung Chinas zum Beispiel wurde viel Produktion nach China oder nach Ostasien ausgelagert. Japan produziert mittlerweile auch sehr, sehr viel in Vietnam. Also auch die japanische Wirtschaft, vor allem die großen Konzerne, das sind enorm globalisierte Konzerne. Und insofern ist die japanische Industrie einerseits, sage ich mal, enorm globalisiert, aber andererseits sind es vor allem die kleinen Betriebe, die kleinen Handwerksbetriebe. Auch Japan hat sehr, sehr viele kleine Manufakturen. Die produzieren unverändert noch sehr, sehr viel für den lokalen Markt, beziehungsweise als Zuliefererbetriebe für die großen Konzerne. Aber es gibt auch zunehmend mehr kleine japanische Manufakturen, die durchaus für den internationalen Markt produzieren. Zum Beispiel gibt es in Japan sehr, sehr viele kleine Hi-Fi-Marken, die doch auch sehr international auch sehr erfolgreich sind, um nur ein kleines Beispiel zu nennen.
Ja, das heißt, Japan hat sich schon so ein bisschen seine Eigenständigkeit bewahrt, ja?
Ja, ich würde sagen, jede Nation, jedes Volk bewahrt sich irgendwo seine Eigenständigkeit. Es sind ja Prozesse der Globalisierung. Das sind ja keine homogenen, monolithischen Prozesse, sondern wir haben eine enorme Vielfalt von sehr unterschiedlichen Globalisierungsprozessen mit sehr unterschiedlichen Ausprägungen. Und wir sehen das ja auch in der Weltpolitik, dass es dann auch immer Widerstände gibt, in denen es darum geht, wieder die lokale Identität zu stärken, lokale Orte zu stärken.
Soweit die Japanologin Evelyn Schulz von der Ludwig-Maximilians-Universität München über die japanische Kultur und Philosophie, ihre Geschichte und welche Unterstützung, Hilfe diese heute noch in der Gesellschaft in Japan hat. Danke für dieses Gespräch, Frau Schulz.
Ja, vielen Dank. Ich danke Ihnen auch.
Ich habe sie vorher schon erwähnt und wiederhole es jetzt gern nochmal. Die Weltzeitfolge meiner Kollegin Jana Ado über die Armut in Japan, die am 18. März 2024 gelaufen ist. Sie ist eine gute Ergänzung zum heutigen Thema und beleuchtet die japanische Gesellschaft nochmal aus einer ganz anderen Sicht. Ich bin Margarete Wohlan. Machen Sie es gut.